Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, schön, dich zu sehen.
Ja, Sebastian, geht mir ganz ähnlich. Schön, dich zu sehen. Gefühlt haben wir uns ja schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr gesehen.
Ja, ich dachte da heute auch dran, als ich vorher mit den Hunden war, irgendwie, wir hatten zwar eine Sendung vor 2 Wochen, aber irgendwie fühlte es sich länger an, ja. Ging mir
die,
auch so.
Die Aufnahme war dann, glaube ich, lang davor. Ja. Und ja, jedenfalls schön. Jetzt sind wir wieder da und ich habe gleich eine Frage mitgebracht für dich, die mich jetzt in der Zeit, in der wir uns nicht sahen, beschäftigt hat. Und da dachte ich, die stelle ich dir doch gleich mal. Du kannst die mir bestimmt beantworten. Und zwar wollte ich dich fragen, was für dich, lieber Sebastian, links sein bedeutet.
Ja. Also erstmal schwierige Frage, komplexe Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ich gebe jetzt mal 1, 2 Stichpunkte dazu. Mhm. Also erstens würde ich sagen, dass links sein bedeutet, sich für Gerechtigkeit, für eine gerechte oder mindestens gerechtere Welt einzusetzen. Für eine Welt, in der alle sozusagen a decent minimum, würde man im Englischen sagen, ne, haben, also ein menschenwürdiger, die Mittel dazu haben und die Bedingungen vorfinden, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und daneben, um einen zweiten Aspekt zu nehmen, würde ich einfach sagen, dass Linkssein bedeutet, sich für die Gleichberechtigung und Gleichheit in vielen Aspekten unter den Menschen, unter allen Menschen einzusetzen. Das wäre, glaube ich, um mal 2 zu nennen.
Total interessant. Es gibt offenbar noch mehr. Und das sind aber jetzt schon 2 Kriterien, von denen du sagen würdest, die unterscheidet Linkssein von rechts sein. Und jetzt müssen wir aber dazu sagen, also wir verstehen jetzt auch sozusagen demokratische Linke und demokratische Rechte darunter, also rechts eher als konservativ und als progressiv so. Da würde ich sagen, das sind schon eigentlich ja 2 Dinge, die links sein dann klar unterscheiden von konservativ.
Ich würde sagen, also mit Gerechtigkeit ist natürlich immer so ein Ding, ne, weil wahrscheinlich jeder für Gerechtigkeit ist, aber dann ist natürlich die Frage, was du darunter verstehst, ne?
Ja.
Und ich würde schon sagen, dass es etwas ganz anderes ist, ob Rechte jetzt übers ganze Spektrum gesehen eigentlich oder ob Linke übers ganze Spektrum gesehen von Gerechtigkeit sprechen. Eben zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es geht um decent Minimum für alle Menschen, das würden ja viele Rechte so erstmal nicht sagen.
Aha.
Ja.
Aha.
Als ein Beispiel. Ja, und viele Rechte würden auch nicht sagen, dass alle Menschen in allen Belangen gleiche Rechte haben sollen. Ja.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel an Debatten über, was weiß ich, angefangen bei der Homo-Ehe bis hin zu was weiß ich was, denke, dann scheint es ja nicht so zu sein, dass im Fokus steht, dass alle Menschen gleiche Rechte in dieser Hinsicht haben sollten.
Mhm. Ja. Ja, das ist gut. Siehst du eine Rolle für, was ich jetzt mal eine kulturalistische Linke nennen würde? Und damit meine ich, oder fangen wir anders an. Wir können ja unterscheiden, was du jetzt auch genannt hast, sind ja sagen, ganz grob gesehen auch ökonomische Ansichten oder zumindest sagen, Perspektiven auf links sein, die eigentlich dann mit einem gewissen ökonomischen, wirtschaftlichen Programm einhergehen, ja, weil dann aus diesen Kriterien sich ableitet eben, was ist sowas wie Umverteilung, Gleichverteilung, also im Rahmen, ja. Wir hatten darüber auch schon diskutiert. Das ist die eine Sache, jetzt könnte man aber auch sagen, mit dem, was wir so links, was links sein vielleicht auch bedeutet, kann ja auch verbunden werden, was wir vielleicht so liberal nennen. Also eine offene Einstellung, du hast es jetzt gerade eben auch genannt, ja? Also eine offene Einstellung gegenüber Menschen, die sollen ihr Sexualleben leben, wie sie wollen.
Ja, ja.
Eine liberale Einstellung zu offenen Grenzen, wir hatten es in der letzten Folge davon. Ja. Verbunden aber eben auch mit einem gewissen theoretischen Anspruch. Also mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Sichtweise auf Sprache. Gender ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Ich würde auch sagen, es ist eine liberale Einstellung zu sagen, ja, wir müssen gendern, weil Sprache prägt unser Bewusstsein und dann auch unser Handeln. Und auch das würde man ja aber auch, würde ich jetzt so ganz spontan, auch in der Linken verorten, ja, dieses Bewusstsein dafür.
Ja.
Das ist aber ja was anderes, hat ja erstmal gar nichts mit Wirtschaft, mit Ökonomie, mit Gleichverteilung, Umverteilung zu tun. So.
Ja.
Würdest du eine Rolle...
Da würde ich widersprechen, ja, das ist nichts damit zu tun.
Genau, da sind wir uns einig, sozusagen. Ja. Siehst du eine Rolle, oder siehst du einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Formen des Linksseins oder einen Konflikt oder eine Ergänzung? Wie würdest du sagen? Ich sag dir dann auch, warum ich drauf komme.
Ja, mach das gleich. Also ich würde tatsächlich sagen, dass beide Seiten sich letztlich wechselseitig bedingen.
Mhm. Ah ja.
Also ich glaube, den wichtigsten Stichpunkt hast du gerade schon genannt, ne, nämlich dass Sprache Bewusstsein schafft. Ja, und das sieht man ja wiederum im Moment auch bei den Rechten ganz stark. Ne? Wenn wir über Diskursverschiebung zum Beispiel sprechen, dann reden wir letztlich genau darüber, denke ich. Wenn man darüber spricht, dass heute Dinge jetzt wieder sagbar sind, ne, die noch vor ein paar Jahren eben nicht sagbar waren, ne? Dann ist da was mit Sprache passiert und damit auch mit dem Bewusstsein der Menschen. Und insofern glaube ich schon, dass es auch für die Linke wichtig ist, sozusagen eben durch Sprache und sprachliche Formen sozusagen auf das Bewusstsein der Menschen, ne, mit Blick auf ihre fundamentale Gleichheit und auch Gleichberechtigung, gleiche Rechte, ne, einzuwirken. Insofern hängt es zusammen. Ich habe aber einen Verdacht, worauf du hinaus willst mit dieser Unterscheidung. Naja, es gibt ja so eine Diskussion, die, glaube ich, auch auf eine ganz falsche Art und Weise, aber zum Beispiel durch Sarah Wagenknecht aufgemacht wurde, die ja sowas gesagt hat, dann auch an einer Stelle, als sie bei der Linken ausgetreten ist, dass ihr sozusagen der ganze Woke-Kram zu blöd sei, ne? Und jetzt müssen wir uns wieder um, in Anführungsstrichen, den kleinen Mann, die kleine Frau primär kümmern als Linke, ja? Zusatz bei Wagenknecht und das natürlich vor allen Dingen in Deutschland.
Ja, stimmt. Ja.
Und das spiegelt ja so ein bisschen diesen Zwiespalt oder diesen Kampf, ne, zwischen oder diesen vermeintlichen Kampf zwischen einer eher ökonomisch orientierten Linken und einer eher vielleicht, wie hast du es gesagt, kulturalistisch oder kulturalistisch geprägten Linken wieder. Ich glaube eben, dass beides zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt und dass es aber vielleicht manchmal darum geht, den richtigen Fokus wieder scharf zu stellen. Mhm. Und dass es eben zunehmend in Deutschland Personen gibt, die eben vor allen Dingen unter ökonomischen Gesichtspunkten leiden und dass es eigentlich eine Aufgabe der Linken wäre, für diese Leute zu kämpfen und das nicht einer Rechten zu überlassen, die letztlich ja aber nur so tut, als ob sie etwas für die unteren Schichten, sage ich jetzt mal, tun würde.
Ja. Und das würde ich dir definitiv zustimmen und sagen, mit Linke ist hier nicht nur die Partei gemeint, sondern Parteien links der Mitte, die genau das wieder tun müssten. Du hast so halb recht mit deiner Vermutung, worauf ich hinaus möchte, aber nicht ganz recht. Also der Hintergrund ist, ich habe einen ganz interessanten Podcast gehört, beziehungsweise höre den schon länger und da jetzt eine interessante Folge gehört. Das basiert auf einem Substack, den zwei Journalisten machen. Der Substack, dieser Newsletter oder die Plattform, Medienportal, nennt sich Überrechts und die beobachten eben die rechte Szene und diskutieren immer wieder auch Veröffentlichungen und Vorgänge. Nils Schniederjan und Sebastian Friedrich heißen die beiden Journalisten und die haben vor kurzem diskutiert eben genau diese Frage und genau diese Unterscheidung gemacht. Ich glaube, der Begriff kulturalistisch stammt eben auch aus diesem Podcast und haben da schon eben auch diskutiert, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass viele Leute denken, ja, es war vielleicht ein bisschen zu sehr der Fokus auf sowas wie Gender oder beziehungsweise auf diesen theoretischen Überbau, auf die Philosophie dahinter gewissermaßen, ja, Sprache prägt Bewusstsein und es würde viele Leute abschrecken und deswegen sollte man doch auch vielleicht, also das diskutieren sie jedenfalls, vielleicht sich auf ein anderes Programm wieder fokussieren.
Ja, das Sein prägt das Bewusstsein, ne? Das ist sozusagen das, das der Klassiker des anderen Programms, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau. Und ich wollte aber nur noch ergänzen, ich bin mir halt nicht sicher, ob man das Spiel mitspielen soll. Und dann, du hast es jetzt irgendwie Fokus genannt, damit kann ich noch mitgehen und sagen, ja, jetzt müsste man in der realen Politik oder die Leute, die politische Entscheidungen treffen, müssten da mal wieder hingucken. Aber ich glaube, wichtig ist eben auch zu betonen, wie du es gesagt hast, besteht ein Zusammenhang. Weil ich doch denke, dass Leute ein gewisses Gespür für, es ist nicht immer alles so, wie es scheint oder wie es war. Oder nur weil es früher so war, ist es nicht unbedingt heute auch noch richtig. Dinge verändern sich. Also eine Anerkennung von Veränderungen und von und auch der positiven Seiten von Veränderungen oder von was weiß ich, offenen Grenzen, von Vielfalt, von sexueller Befreiung und so weiter. Geht einher mit, würde ich fast sagen, natürlicherweise mit dem Blick auf eben ökonomisch Abgehängte oder beziehungsweise mit einem Blick darauf, dass Menschen eben nicht ein menschenwürdiges Leben führen können, was auch mit ökonomischen Zusammenhängen erklärbar ist. Also ich glaube, diese beiden Perspektiven, was wir jetzt ökonomisch und kulturalistisch genannt haben oder eben sagen ökonomisch und vielleicht mehr theorieorientiert, die gehören für mich schon zusammen. Ich würde es ungern sagen, ja, das war vielleicht ein bisschen too much und jetzt sind die Leute alle abgeneigt. Ich würde eher sagen, dann lasst uns doch bitte versuchen, den Leuten klarzumachen, warum, ja, um das Beispiel wiederzunehmen, Sprache, Bewusstsein und Handeln prägt, warum es wichtig ist zu gendern.
Genau, da würde ich dir recht geben. Also ich würde auf der anderen Seite immer sagen, ich würde auf der anderen Seite immer sagen, dass doch mal ganz abstrakt geht es einer Linken immer um den Schutz oder das Kämpfen für die Rechte von Personen, die eben weniger bevorteilt sind als andere. Egal in welcher Hinsicht. Und damit ist eigentlich all das, worüber wir diskutieren, eigentlich immer schon mitgedacht. Weil es natürlich in der Geschichte ging es natürlich, wenn man jetzt historisch zurückguckt, um andere Aspekte. Da ging es erstmal primär um die Arbeiterschaft, um ökonomische Interessen, ne? Und so weiter. Aber das haben wir ja erstens heute in ganz anderer Form, ne? Worüber wir da diskutieren. Und zweitens sind wir doch, glaube ich, schon so weit, dass es uns eben prinzipiell Personen und Personengruppen geht, die in irgendeiner Form benachteiligt werden. Gesellschaftlich. Ja. Gesellschaftlich, sozial, kulturell, ökonomisch, whatever, you name it. Ja?
Das finde ich einen total spannenden Gedanken.
Und weil ich glaube nämlich auf der anderen Seite, dass dieser Gedankengang, den du hast, dem ich eigentlich sogar zustimmen würde, aber dass der schon ziemlich komplex ist. Also sozusagen von dem Kämpfen für Rechte für bestimmte Personengruppen zu abstrahieren und darauf zu schließen, das wäre dann ja wiederum die Konkretisierung, dass auch für die Rechte anderer Personen zu kämpfen ist. Weißt du, wie ich meine? Also einfacher ist es doch zu sagen, es geht darum, benachteiligte Personen, für die Rechte benachteiligter Personen zu kämpfen. Findest du nicht? Und dann hättest du auch diese Spaltung eigentlich nicht mehr zwischen kulturalistischer und ökonomischer. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr einfach und auch zu einfach, aber...
Ja, klar. Wir können das jetzt auch nicht lösen. Ich finde den Gedanken spannend, das vielleicht ins Zentrum einer Bestimmung dessen, was Linkssein bedeutet, zu stellen. Sagen, okay, das ist für die Rechte von Entrechteten oder Benachteiligten.
Ja, Benachteiligten.
In welchem Feld auch immer zu sein. Das finde ich einen total spannenden Gedanken, weil es, glaube ich, viel aufdröselt und auch so ein bisschen entkernt jetzt von, sagen, einem streng nur ökonomischen Programm oder einem nur theoretischen Programm. Ich würde vielleicht nur ergänzen, dass wenn wir von Gleichheit oder von Mindeststandard für ein menschenwürdiges Leben sprechen, ich mir auch immer denken würde, ich würde gern alle Menschen in den Stand versetzen, dass sie die Zeit und die Muße haben. Die Fähigkeiten, glaube ich, haben wirklich alle Menschen, fast alle Menschen. Aber ich glaube, die ist verdeckt durch andere Sorgen. Mhm. Aber dass sie in den Stand versetzt werden, sich über genau solche abstrakteren Fragen vielleicht auch Gedanken zu machen.
Das könnte ja.
Das wäre irgendwie eine schöne Welt für mich, wenn wir uns, also das ist ein bisschen jetzt auch einfach formuliert, aber wenn wir einfach Zeit, Muße hätten und sorgenfrei wären, so weit, dass wir uns auch alle mal zusammensetzen könnten und so ein bisschen auch reflektieren, so ein bisschen abstrakter denken, um genau solche Fragen zu diskutieren. Ich glaube, wenn wir das tun, ist kein Alllösungsmittel, aber es könnte vielleicht auch die Welt ein kleines Stückchen
machen. Das ist ein super Kriterium vielleicht für einen Schwellenwert. Also wann ist dieses Minimum erreicht? Nämlich dann, wenn das möglich ist, was du jetzt gerade beschreibst.
Und dann wäre ein messbares, vielleicht sogar ein messbares Kriterium.
Genau, ja. Und dann könntest du jetzt ja dir überlegen, welche Bedingungen und so weiter erfüllt sein müssen, damit zumindest, es das heißt ja nicht, dass dann jeder ständig am Reflektieren sein muss, ne? Die freie Entscheidung eines jeden Menschen dann letztlich, ja. Aber, aber sozusagen die Möglichkeit dazu musst du haben, ja. Und wenn das gegeben ist, dann haben wir sozusagen ein Gerechtigkeitsminimum oder so erreicht.
Ja, super, dann haben wir die heutige Sendung schon, haben ein Ergebnis. Und finde ich gut. Lass uns da mal drüber nachdenken. Vielleicht ergibt sich da mal noch mehr drüber. Finde ich gut. Vielen Dank, Sebastian, für die sehr gute und auch kreative, jetzt, wie sich gezeigt hat, Beantwortung meiner Frage, was ist links? Wir machen heute, nicht so ganz andere Sachen, aber so ein bisschen anderer Fokus, richtig?
Ja, also der Fokus ist auf jeden Fall ein anderer. Ne? Es gab ja jetzt vor, ich weiß gar nicht mehr, ist schon wieder ein bisschen her, ne? Gab es ja ein recht fast schon ausufernd wahrgenommenes Medienereignis, in dem nämlich, ich werde in dieser Sendung nur von Bernd Höcke sprechen, das sage ich gleich schon mal vorneweg. Nämlich nachdem Bernd Höcke bei dem Podcast Ben Unscripted war und dort 4 Stunden lang über seine, ich nenne es jetzt mal, Fantasien sprechen durfte. Darüber haben sich viele aufgeregt und für uns hat sich damit wieder mal eine Frage aufgetan, die uns ja eigentlich schon durch diesen Podcast hindurch immer wieder beschäftigt hat, war diese Aufregung eigentlich zu Recht so groß oder ist das, was da passiert wird, ne, wir haben ja auch mal uns gefragt, sollten wir mit ExtremistInnen ins Gespräch kommen oder war das, was da passiert ist, nicht einfach ein Ausdruck einer Dissenspflege, eines gepflegten Dissenses vielleicht. Ne? Und dem wollen wir uns heute mal widmen, denn ich glaube, da sind wir uns auch einig, Andreas, ganz so war es dann vielleicht doch nicht, ne? Dass man von einem gepflegten Dissens sprechen konnte. Naja, gucken wir mal.
Ja, genau, Sebastian, du hast es genannt, Unscripted by Ben, so heißt der Podcast, der jetzt nicht erst seit dem Interview mit Höcke bekannt geworden ist, sondern davor schon einige Hörer und Hörerinnen gehabt hat, aber jetzt nochmal auf Zentrum der öffentlichen Diskussion war und auch in der Medienwelt selber Aufruhr und Diskussion und Reflexion über das eigene Tun verursacht hat. Vielleicht nur so ein paar Hintergründe noch. Angeskriptet bei Ben ist dieser Podcast von Benjamin Berndt, der Kampfsportler war oder noch ist.
Ah, das wusste ich noch nicht.
Geschäftsmann. Okay, auch so ist der im Prinzip, so hat er, steht auf seiner Homepage auch, so eine vielleicht Erweckungsgeschichte gehabt, irgendwie, dass er, er sagt ja, war als Kind irgendwie ein
zu oft einer auf die Omme gekriegt.
Arroganter Nerd. Bitte?
Zu oft einer auf die Omme gekriegt, oder?
Der war als Kind eben, wie sagt er selber, irgendwie sowas wie pummeliger, arroganter Nerd und dann auch erfolgreicher Geschäftsmann und hat aber irgendwie die Sinnfrage immer gestellt und ist irgendwie in den Kampfsport gekommen, hat dann mal mächtig eins auf die Fresse gekriegt und sagt danach, hat es viel verändert bei ihm und hat dann unter anderem eben diesen Podcast gemacht, wohinter auch ein Unternehmen einfach steckt, darf man auch sagen, das durchaus auch mit diesem Interview jetzt einige Gewinne gemacht hat, das hat ihm aber gegönnt erstmal. Geld zu verdienen damit. Die verdient dann nicht zuletzt auch mit einigen Followern, die er auf YouTube hat und auf Instagram, also und Hörerzahlen.
Insgesamt über 1 Million, ne? Also wenn man YouTube Instagram zusammenzählt. Mhm. Ja.
Genau, und er hat immer wieder prominente und auch weniger prominente Gäste in diesem Podcast. Christian Lindner war da, Harald Martenstein, sieht schon so ein bisschen einschlägige Richtung. Arafat Abu Chaka, Joachim Steinhöfel, auch ein Journalist aus von der Welt, glaube ich. Und zuletzt auch Melanie Amann, die ehemals beim Spiegel war und jetzt Chefredakteurin, glaube ich, oder jedenfalls bei der Funke Mediengruppe ist. Und wir kommen da auf das Gespräch gleich nochmal zurück, weil es ein bisschen anders gelagert war. Ja, und du hast es erwähnt, besonders diskutiert war dieses Gespräch mit Björn Höcke. Der hatte davor auch schon immer wieder AfD-Leute da, Maximilian Krah.
Ja, das ist ja der auch, also der, wenn ich den sehe, Entschuldigung, das sollte man so auch nicht sagen, aber dann weiß ich immer schon nicht, Ja.
Wir lassen es so stehen. Wir wissen, was du meinst. Ja. Genau, der war jedenfalls auch da, ehemals Europaabgeordneter, jetzt auch im Bundestag. Und der Björn Höcke spricht 4,5 Stunden lang mit Ben. Beziehungsweise, ja, also Björn Höcke redet und Ben Bernd hört zu. Das ist auch eben das Geschäftsmodell, nicht Geschäftsmodell. Die Message, das Versprechen dieses Podcasts ist kein hartes Interview, kein Rausquetschen, kein investigativer, kritischer Talk. Es ist eine Plattform, bei der Menschen einfach kommen und reden können und Ben alles fragen kann, was er will. Das finde ich jetzt zunächst mal ganz sympathisch, alles fragen können, was man will, die Leute. Aber eben in diesem Podcast mit der Zielrichtung, die Leute einfach reden zu lassen. Und das ist exakt das, was eben auch jetzt kritisiert worden ist. Man kann einen Björn Höcke nicht einfach reden lassen. Uneingeordnet, unkritisiert. Und wir werden das jetzt auch gleich nochmal besprechen. Ich hatte es gerade vorher schon erwähnt und dann komme ich vielleicht mal mit einer Frage um die Ecke, dass die Rolle solcher Podcasts bzw. der Medien allgemein angesichts des Rechtsrucks oder des Aufstiegs der AfD durchaus viel diskutiert worden ist im Zusammenhang mit diesem Höcke-Interview. Ich nenne hier nur beispielhaft den Apofika Presseclub, dann nach dem Interview Ende Mai, unter anderem auch mit Melanie Amann, Fabian Hildebrand vom Spiegel und Marc-Felix Serrao von der Welt, die genau das diskutiert haben. Was ist denn Aufgabe, Anspruch der Medien angesichts von Personen wie Höcke? Und Melanie Amann, jetzt komme ich dazu, die hat einen eigenen Podcast gestartet, tatsächlich schon vor diesem Interview bei Ben Unscripted bei Ben, und hat da auch den Ben angefragt. Der Podcast heißt Amann Unframed und soll Leute, die gesellschaftlich spalten oder kontrovers sind, umstritten sind, ja, in diesen Podcast holen und mit denen diskutieren. Und das kam natürlich jetzt durchaus, würde ich vermuten, sehr gelegen, dass es diese Aufregung um dieses Höcke-Interview gab. Denn Melanie Amann hat die erste Folge mit Ben Bernd geführt. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das haben die dann so aufgeteilt, dass sie den ersten Teil des Gesprächs bei Unscripted bei Ben publiziert haben und den zweiten Teil dann bei Amann Unframed. Und das ist wirklich, das empfehle ich sehr zum Hören, weil das ein ganz spannendes und ich finde auch aufschlussreiches Gespräch ist. Da kommt nämlich am Schluss mehr oder weniger deutlich raus, dass Benjamin Bernd tatsächlich ein Sympathisant der AfD ist. Das wundert einen jetzt nicht, hätte ich vermutet, angesichts der Gäste, aber die Melanie Amann versucht, den Finger drauf zu legen und es wird dann mehr oder weniger deutlich.
Ja, dazu vielleicht, das wurde mir klar, ich glaube, ich habe das in einer der früheren, ich weiß gar nicht, oder wir haben uns da mal drüber unterhalten, der ist ja gemeinsam mit anderen Leuten, die ich tatsächlich ganz gut finde, in dieser, ich weiß, ist es ARD oder ZDF, 11 Fragen, glaube ich, heißt es. Und da kommen sozusagen immer Personen auch aus verschiedenen Lagern und dann werden eben entsprechend Fragen an sie gestellt und dann kommen die da eben in so eine Diskussion und Das hat ja sozusagen auch einiges an Aufruhr verursacht. Worauf ich jetzt hinaus wollte, also spätestens da wurde mir klar, denn da war der auch, Ben, Bernd, und hat da teilweise also wirklich ganz komisch schon so halb geschwurbeltes antiwissenschaftliches Zeug. Ja? Also so in die Richtung, naja, und wenn die Wissenschaften das so sagen, es hat doch nichts zu bedeuten. Ich glaube eben was anderes. Ja. Und spätestens da ist es mir dann doch ein bisschen anders geworden. Ne? Also bis dahin hätte ich immer gesagt, okay, der hat halt so ein komisches liberales Verständnis, ne? Und der denkt wahrscheinlich wirklich, okay, alle sollen hier einfach zu Wort kommen, egal was sie denken, ja. Das verkauft er ja auch immer so, aber ich glaube schon, wie du sagst, also ich kenne diese Folge von Amal Unframed jetzt noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Aber es wundert mich tatsächlich seitdem auch nicht mehr, wenn du jetzt sagst, dass relativ deutlich wird, dass er mit der AfD sympathisiert oder ihr vielleicht sogar nahesteht, ne? Ja, das nur so als kleiner Nebenkommentar. Ja.
Das ist, glaube ich, inhaltlich unterfüttert, wie du jetzt mit Verweis auf diese Fernsehsendung sagst, auch wie jetzt aus diesen Podcasts, glaube ich, deutlich wird.
Ja.
Und aber auch unterfüttert durch eine gewisse Sicht auf das, was Medien sind, sein sollen und was eben Formate wie sein Podcast sind und sein sollen. Und da sind wir vielleicht schon bei der ersten Frage, Sebastian, was mich da interessiert hat, ist, weil ich immer nicht so ganz sicher war und bin, was ist denn das eigentlich?
Was er da macht.
Was er da macht. So, ist jetzt eine Plattform und ein Gespräch, so wie zwischen uns, das halt irgendwie, der hat schon mehr Hörer, das müssen wir neidlos zugestehen. aber okay, da können Leute zuhören, so, und es hat eine Plattform irgendwie für Gespräche. So.
Ja.
Oder ist es doch ein journalistisches Format und dann fehlt was? Und das frage ich dich jetzt mal und dann versuche ich nochmal irgendwie eine Überlegung anzubringen, was sein Bild von Journalismus damit zu tun hat.
Ja, also ich glaube, nee, also du hast ja eigentlich die Antwort schon selbst gegeben, glaube ich. Also Journalismus ist es ganz klar nicht. Denn von Journalistinnen und Journalisten erwarte ich ja natürlich, dass sie sich auch, wenn es beispielsweise um Interviews geht, eben mit Menschen unterhalten, ja. Aber dass sie ja sozusagen auch das kritisch hinterfragen, das, was da gesagt wird, einordnen, das Ganze prüfen, das fängt ja schon an bei die Aussagen daraufhin zu prüfen, ob sie beispielsweise einfach den behaupteten Tatsachen entsprechen, ja. Je nachdem, wer da zu welchem Thema interviewt wird, ne. Aber eben in solchen Fällen auch, geht es ja auch nochmal um einen anderen Typus von Aussagen, die da getroffen werden, ne? Auch die eben kritisch zu hinterfragen und danach zu bohren und vielleicht auch gerade bei Personen wie Höcke, würde ich mir jetzt erwarten, vielleicht zu versuchen, die zu Aussagen zu bringen, die vielleicht auch offenlegen, was die wirklich denken. Ich meine, bei Höcke ist es relativ klar, ne? Aber ich glaube, es wird klar, was ich meine, ne? Er ist ja dann trotzdem immer so bemüht, so an der Grenze dessen, teilweise, was auch noch legal ist, ne, zu arbeiten und Aussagen zu treffen. Aber sozusagen von einem Journalisten würde ich mir noch beispielsweise erwarten, dass er versucht, diese Person dahin zu bringen, dass sie diese Grenze, wenn sie eben darüber hinaus auch denkt, auch in der Aussage zu überschreiten, also wirklich das sagt, was sie denkt, zum Beispiel. Und das offensichtlich zu machen. Ja? Mhm. Und insofern würde ich sagen, dass das ganz klar kein Journalismus ist, sondern ich weiß nicht, was es ist. Es ist halt irgendwie irgendeine Art von Talk-Format, oder? Also ich hätte jetzt keine wirklich gute Kategorie dafür. Ich weiß nicht, was es ist. Journalismus ist es nicht. Also ex-negativo können wir sozusagen schon mal sagen, dass es kein Journalismus ist.
Genau, und das sagt er ja auch selber. Und er positioniert sich ja explizit, und das ist, da kommt eigentlich ein interessanter Punkt rein, er positioniert sich explizit gegen den Journalismus, weil er sagt, der Journalismus, der ist voll von Meinung. Ja, sogar hat er dann erzählt, sogar in dem Gespräch mit Melanie Ammann, sogar wenn er die FAZ liest, kommt schon in, wie gesagt, in den Überschriften kommt schon die Meinung rüber. Hm. So. Und die seien alle, also gelenkt ist, glaube ich, nicht genannt worden, aber eben sozusagen meinungsvoll, die wollen uns ihre Meinung überstülpen, was ich absolut nicht verstehen kann.
Nee, das ist
aber
Quatsch.
Gut, also ja. dann liest er nicht die Zeitung ordentlich. Ja. Aber okay, wenn er das so sieht, will er einen Gegenpol anbieten, weil er sagt, okay, was die Leute immer schon gemacht haben, noch vor Erfindung der Schrift, ist, sich Geschichten erzählen. Hm. Die wollten von jemand anderem hören, wie er einen Mammut erlegt hat und wie er das gemacht hat. Und dann wollen die sich Geschichten erzählen und so. Und das braucht man so. Ich finde es aber höchst gefährlich. Ja, das braucht man. Das finde ich auch interessant. Also erstmal Geschichten hören, die Lebensgeschichten von Menschen, finde ich auch super interessant. Ja, da muss ich nicht ein kritischer, investigativer Journalist sein. Es braucht auch diese Talk-Formate. Nur, wenn ich mich hinstelle und sage, jetzt lasse ich dann mal all die vermeintlich unterdrückten Meinungen hier zu Wort kommen. Und ich sage, ja, da kommt ein AfD-Mensch, der irgendwie offensichtlich einer rechtspopulistischen oder in Geteilen gesichert rechtsextremen Partei, wie es zeitweise hieß, angehört. Dann ist es nicht einfach eine Geschichte erzählen und nicht ein Rückzug auf, hey, ich bin neutral, alle anderen sind nicht neutral, ich bin aber neutral. Das, glaube ich, darf man dann nicht machen. Das ist ein Move, ja, der, glaube ich, vor allem halt irgendwie von den Rechten kommt. Gleich, Sebastian, bin gleich fertig. Der von irgendwie von rechts außen kommt und dann so tut, als wäre das Normalste der Welt, evolutionär irgendwie auf die Steinzeitmenschen zurückführbar und so tut, als wären hier keine Werte drin. Ich würde sagen, das ist ein Fehler, eben zu sagen, dass es wertneutral ist. Dann soll er doch bitte so ernst oder so ehrlich sein und sagen, nee, ich möchte hier irgendwelchen rechten Theorien eine Plattform bieten. Ja. Dann kann sich nämlich jeder ernsthaft damit auseinandersetzen und sagen, nee, das will ich nicht hören.
Ja, das da haben wir jetzt wirklich sowas von überhaupt keinen Dissens, ne? Weil ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Ne? Also erstens muss man ja mal, also du hast jetzt ganz viel gesagt, ne?
Ja,
aber,
sorry.
Aber erstens immer diese Rede von unterdrückter Meinung. Ja, aber warum sehen wir die denn den ganzen? Warum muss ich denn das den ganzen Tag ertragen, wenn diese Meinung unterdrückt ist? Also es gibt ja Länder, in denen Meinungen unterdrückt werden. Ja, da ist es aber dann nicht so, dass du dich irgendwo auf den Marktplatz stellen kannst und Remigration schreien. Ja. Sondern dann endet das halt einfach anders. Also was soll denn das mit dieser unterdrückten Meinung? Es ist doch nicht so. Und der zweite Punkt, der hängt dann auch ganz eng mit dem, was du jetzt zur vermeintlichen Neutralität gesagt hast, zusammen. Ne? Natürlich steckt in Journalismus auch immer Meinung drin. Das wissen wir beide als Ethiker und also Leute, die sich mit Ethik und Sprache und sowas beschäftigen, doch am allerbesten. Ne? Die Frage ist doch dann nur, wann werden diese Meinungen problematisch? Und da haben wir beide uns doch schon ganz lange auf etwas geeinigt, ne? Nämlich dann, wenn sie sozusagen auf Normen und Werten beruhen, die eigentlich keine Basis für einen Diskurs mehr ermöglichen. Und das ist doch genau andersrum der Fall, ja. Die Rechten sind doch die, die eigentlich keinen Diskurs wollen, ne? Und die Werte und Normen vertreten, nach denen sie überhaupt nicht mit allen in den Diskurs treten können, ne? Weil es nämlich, jetzt mal platt gesagt, bessere und schlechtere Menschen gibt, ja? Und mit den Schlechteren führe ich halt keinen Diskurs, ja? Oder über die führe ich nur bestimmt, mache ich nur bestimmte Aussagen, ne? Aus dem gleichen Grund kann auch er schon, das ist einfach, es ist unmöglich. Das ist auch eine, früher bei den Liberalen sehr gerne, ne, als es um die Grünen ging und so weiter, jetzt sind wir ein bisschen in einer anderen Debatte, ging es ja auch immer um die ideologisierten Debatten, ne? Und wir, die FDP, sind ganz fürchterlich neutral, zum Beispiel. Ne? Völliger Humbug, ja. Dann wärst du ja kein Liberaler, wenn du nicht auch Werte und Normen vertreten würdest, die natürlich in deine Aussagen mit einfließen, ja. Also das ist sowieso einfach, da bin ich mit dir völlig einer Meinung, auch zwar auf eine andere Art, aber nur, also von vorne bis hinten geschwurbelt, ja. Und Kernaussage, ja, natürlich werden unterschiedliche Journalisten unterschiedliche Meinungen haben, die auch in ihre Arbeit einfließen. Aber das ist halt meistens gar nicht problematisch. Ne?
Ja.
Und manchmal ist es eben problematisch. Ne?
Ja.
Und dann muss man drüber reden.
Ja, zwei Punkte noch als Ergänzung. Also wenn ich Zeitung lese, und ich lese viel und viel verschiedene Zeitungen auch, um jetzt nur bei Printpresse zu bleiben, dann sehe ich, da muss ich ehrlich gesagt sagen, bis auf jetzt die Meinungsseite, wenig, wo mich in der Überschrift anschreit, das ist die Meinung, die du übernehmen musst. Natürlich, exakt wie du sagst, natürlich ist die Auswahl der Themen irgendwie hier und da unterschiedlich. Und das ist ja auch gut, dass wir unterschiedliche Medien haben. Aber ich kann eine Meinung haben oder auch Dinge oder auf einer Wertegrundlage stehen und trotzdem Dinge objektiv beschreiben, also Dinge, die da sind, von irgendeiner Pressekonferenz was niederschreiben. Das ist genau der Punkt, den du vorher angesprochen hast. Es ist halt, wenn irgendwas verhandelt wird da draußen in der Welt, in der Politik, im Bundestag, im Gemeinderat, dann wird es halt verhandelt, darüber zu berichten, dass vielleicht ein gesellschaftlicher Trend hin zu einer Begrüßung von Gendern geht, ist nicht gleichbedeutend mit, du darfst deine Sachen nicht mehr sagen. Oder ja, doch, irgendwie schon. Aber die Begründung, die steckt nicht in dem journalistischen Stück drin, sondern die steckt in dem, und da dockt es an unser Gespräch von vorher an, die steckt eben in diesem, ich sag mal, kulturalistischen Überbau drin. Deswegen ist der eben so wichtig. Über den kann man diskutieren, muss man diskutieren. Aber den muss man auf der Basis von Argumenten, von Überlegungen, von Werten führen und nicht sagen, hey, damit habe ich nichts zu tun. Ich will einfach nur eine Plattform bieten, um zu zeigen, um Menschen reden zu lassen. Ich bin neutral. Nein, das ist es eben nicht. Dann würde ich mir doch eher wünschen, dann sprich halt irgendwie dein Zeug aus. Die Melanie Ammann macht das ganz gut. Die bringt ihn dazu, dann eben auch bestimmte Positionierungen einzunehmen. Mit dem kann man dann
reden. Ja, das ist ja das, was ich vorher meinte, ne? Dass dann eben dann, dass eben auch, dass ich eben was lerne als Zuhörer oder als Leser. Ja. Über diese Person, was ich bisher vielleicht nicht wusste oder was ich vermutete, aber was man irgendwie nicht nachweisen konnte, ja, und dass dann da jemand ist, der eben so fragen und interviewen kann, dass da was bei rauskommt, was ich noch nicht wusste. Ja, so zum Beispiel. Ja. Ja, dann das ist ja genau ein Punkt, den ich meinte. Ja. Ja.
Genau, und ich meinte nur, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen, sorry, wenn ich dich unterbreche, ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Also natürlich besteht schon irgendwie die, also meine und deine Forderung irgendwie an solche Leute zu sagen, doch, Gendern hat einen Sinn, ja, und zwar einen ganz essentiellen Sinn. Deswegen ist es schon wichtig und richtig. Und trotzdem ist es eben nicht so, dass eine andere Meinung zu haben bei uns verboten ist, so wie du vorher gesagt hast, ja, warum muss ich mich dann die ganze Zeit damit beschäftigen? Die ist nicht verboten, aber wenn sie sich halt nicht halten kann, wenn sie sich nicht verteidigen lässt, wenn sie nicht in unsere Zeit passt, dann muss man sich damit beschäftigen und nicht sagen, ich darf es ja nicht mehr sagen. Also muss ich einen Podcast haben, wo die ganzen Leute auftreten, die vermeintlich nicht sagen dürfen, was man nicht mehr sagen darf. Genau,
vor einer Million Zuhörern.
Genau. Und das ist jetzt der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen muss, weil wir jetzt vorher gerade unterhalten haben, was ist denn das, Journalismus oder nicht? Also genau, da würde er uns wahrscheinlich recht geben. Er will gar nicht Journalist sein. Aber es ist ja irgendwie ein Medienprodukt. Und du hast jetzt gerade eben die Millionenhörerschaft angesprochen. Ich denke, dass doch bei einer gewissen Hörerzahl oder mit der Hörerzahl oder mit der Reichweite, die man so hat, auch die Verantwortung dafür steigt, was in diesem Podcast und wie in diesem Podcast miteinander umgegangen wird. Also was vorkommt, wie miteinander umgegangen
wird. Würde ich dir auch recht geben. Weißt du, warum ich diese Frage, wenn man die jetzt ein bisschen noch größer macht oder auf andere Kontexte bezieht, dann finde ich die Frage aber, also ich würde dir recht geben, in dem Sinne, na klar, gibt es da eine Verantwortung. Auf der anderen Seite, und wir haben uns hier auch immer wieder zum Beispiel als große Musikfans geoutet, oder du kannst die Debatten auch in der Literatur oder im Theater oder im Kino, gab es ja solche so ähnlich gelagerte Debatten immer wieder, ja. Mhm. Ob denn das gespielte, gezeigte, dargestellte zu verantworten sei. Mhm. Ob mögliche Wirkungen auf das Publikum zu verantworten seien. Mhm. Und das fand ich in, also auch da gibt's immer eine Grenze natürlich, ja. Aber das, dann wird die Frage auf einmal doch gar nicht mehr so einfach, ne? Weil es nämlich in vielen dieser Bereiche Debatten gab, die wirklich völlig am Thema vorbeigingen, ja, aber genau auf diese Art und Weise geführt wurden. Darf der Künstler das? Darf der Musiker das? Darf der Regisseur das? Ne? Mhm. Mhm. Ist das dem Publikum zumutbar? Ne? Werden damit nicht diese Klassiker-Debatten, ne? Werden damit nicht Jugendliche zu Amokläufen an Schulen verführt? Mhm. Mhm. Das ist ja sowas Ähnliches. Ne? Es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung, bestimmte Dinge nicht darzustellen, nicht zu besingen und so weiter und so fort. Nicht in Computerspielen zu zeigen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Also dein Punkt ist zu sagen, genau daran, an diesen Debatten oder an Fragen, was im Computerspielen vorkommt, ist eben auch schon ersichtlich, dass gesellschaftliche Wirkungen mit in die Bewertung oder in die Frage der Verantwortung
eingebunden werden. Sozusagen, ich wollte es nochmal von der anderen Seite aufziehen. Ich finde, dadurch wird die Beantwortung dieser Frage wieder ziemlich schwer. Weil du nämlich dann auch eigentlich wieder eine klare Grenze ziehen musst. Also ab wann ist es denn eine relevante Verantwortung für mögliche Konsequenzen des Konsums dieser Kunst, dieser Musik, dieses Theaterstücks, dieses Films, dieses Podcasts, ja, der vielleicht dazu führt, dass man das Ganze zum Beispiel kritisch einordnen muss. Was auch immer das jetzt bei einem Musikstück, bei einem Theaterstück und so weiter dann bedeuten würde. Es wäre sicherlich was anderes, als ne, wenn Ben jetzt journalistisch arbeiten würde. Aber ich finde, da wird die Frage dann tatsächlich wieder ganz schön schwierig auf einmal. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte, ja, du wolltest noch
fertig. Nee, ich habe fertig.
Ja. das stimmt. Ich habe ja schon bewusst gesagt, ob so ein Prinzip sein könnte, mit steigender Hörerzahl wird die Verantwortung größer. Jetzt haben wir natürlich nicht bestimmt, was die Verantwortung dann impliziert.
Das stimmt.
Und wir haben natürlich erst recht auch noch nicht jetzt irgendwie ein qualitatives oder ein quantitatives Kriterium gegeben, sagen, ab so viel Hörer. Wäre auch Blödsinn, kann man nicht machen. Aber ich glaube, dieses Prinzip, glaube ich, das macht schon Sinn zu sagen, okay, wenn ich eine gewisse Wirkung haben kann, nur dadurch, dass ganz viele Leute das hören, was ich sage, dann muss man trotzdem vielleicht nicht sein Programm ändern oder sagen, jetzt will ich den Gast nicht haben oder so. Aber vielleicht muss ich Einordnungsmöglichkeiten anbieten oder bei einem Film, der gezeigt wird, der irgendwie, was weiß ich, Gewalt darstellt oder so, dass man dann sagt, okay, also haben wir ja auch solche Mechanismen, wir zeigen den nur für Leute ab 18 zum Beispiel oder so. Also wir haben solche Mechanismen, die muss man anführen. Oder ich muss bei einer Vorführung, was weiß ich, eine Diskussion oder begleitende Information anbieten oder so. Das ist natürlich trotzdem immer noch sehr vage, weil wir jetzt nicht im Einzelfall festlegen oder feststellen können, ist es jetzt so ein Fall oder nicht. Debatten sind ja dann auch dazu da, um genau Sicherheit darüber zu kriegen, wenn wir dann diskutieren, was soll man machen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass, und ich würde jetzt auf dieses Unscripted bei Ben eben auch sagen, naja, der kann vielleicht schon den Höcke einladen, aber dann muss man vielleicht Dinge, die falsch sind, irgendwie ansprechen.
Und das ist genau der.
Und nicht sich auf Neutralität zurückziehen.
Genau, und das ist, glaube ich, genau der Unterschied zu den Beispielen, die ich jetzt gerade benannt habe. Ne? Es ist eben keine Kunstform, sondern es ist eine reale Figur, die mit einem Schlag, jetzt müsste man direkt mal, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber das könnte ja sein, dass das sozusagen mit das größte Publikum war, das Bernd Höcke jemals hatte, oder?
Ja, stimmt.
Weil
stimmt.
wenn der da halt mal irgendwann vor, weiß ich nicht, lass es dann vielleicht auch mal 1000 Leute sein, auf irgendeinem Marktplatz spricht, ja. Und jetzt hören ihn dann, ich weiß nicht, was so eine Folge durchschnittlich hat, aber es sind tatsächlich wahrscheinlich mehrere hunderttausend, ja, die das hören, wo er seine Fantasien da verbreiten kann, ne?
Ja.
Dann ist es natürlich was ganz anderes, als, als wenn ich jetzt irgendwie einen Kinofilm, ne, zeige, ja, oder ein Theaterstück aufführe.
Ja. Und,
so,
ja,
und, ne, weil es eben auch direkt reale Konsequenzen hat und sozusagen um reale politische Zusammenhänge geht. Ja,
Total. Und ich, also ich störe mich immer, ich will dem nicht vorschreiben, sagen, wie er seinen Podcast zu machen hat.
Doch, ich schon. Vielleicht
ist dann, ja, ich wird ja oft verglichen dann auch mit anderen Talk-Formaten, zum Beispiel Hotel Matze, der irgendwie ganz anders
funktioniert. Das ist was ganz anderes.
Genau, ist aber auch so, irgendwie Leute erzählen lassen, aber der fragt nach, der hakt nach. Ich, wie gesagt, ich will dem nicht sagen, wie er seinen ungescripted Podcast machen muss. Nur würde ich ihm sagen, was er nicht machen darf, ist sich auf eine vermeintliche, das haben wir vorher diskutiert, Neutralität zurückziehen.
Ja,
er macht ja nichts. Hm. Er lässt einfach nur, er gibt die Möglichkeit, dass Leute ihn kennenlernen. Er muss dann doch vielleicht, er muss nicht scripten, aber vielleicht sich doch einen Zettel hinlegen. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat nie Zettel dabei und wo er sich irgendwie Fragen oder Punkte notiert, doch hinlegen, um zu sagen, naja, vielleicht, und das ist ja auch interessant, das will man ja auch von dem Host hören, irgendwie, dass er irgendwie jemanden durchführt und vielleicht Fragen stellt, die ich auch schon mal fragen wollte oder so. Und also dieser Rückzug, das ist das, was mich stört, auf eine vermeintliche Neutralität.
Aber
die halte ich dann für gefährlich.
Genau, aber das ist, weil du Hotel Matze genannt hast und ich erinnere mich an dieses für mich total eindrückliche Interview, was natürlich auch noch einen ganz bestimmten historischen Zusammenhang, nämlich die Sprengung der Koalition irgendwie am nächsten Tag mit Christian Lindner war.
Ja.
Aber nicht nur, weil das in diesem Zusammenhang stattfand, sondern weil der tatsächlich den dazu gebracht hat, auf eine Art und Weise zu reden, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt was Neues über Christian Lindner gelernt.
Ja, ja.
So.
Ja,
genau. Und dann kam natürlich diese ganze externe Geschichte noch dazu. Das ist nochmal eine andere Einordnung, so, ja. Und das ist ein großer, großer Unterschied, ja, finde ich.
Ja.
Was da passiert. Ja.
Ja. Ich finde, auch der wird ja oft kritisiert, dass er zu wenig kritisch fragt oder so. Und ich denke mir immer, ja, weil, weiß gar nicht, man muss ja nicht immer hauptstadtjournalistisch unterwegs sein und Dinge kritisch einordnen, sondern, aber eine gewisse, so wie du sagst, das finde ich ein gutes Kriterium zu sagen, er muss was rauskitzeln können, auch durch Konfrontation zum Beispiel, in dem Maß, wie es halt nötig ist, was rauskitzeln, wo der Zuhörer, die Zuhörerin was Neues lernt und sich dann ein Bild machen kann. Das ist eigentlich gut. Deswegen finde ich immer so, also ja, klar, kritisch ist auch gut. Ich mag das auch, wenn jemand kritisiert. Aber das ist vielleicht gar nicht so sehr der Punkt. Es ist eher die Frage, was ist das Ergebnis? Und sich darüber Gedanken zu machen, das ist die Verantwortung, glaube ich, die ich bei entsprechenden...
Auf jeden Fall. Und kritisch heißt in diesem Falle nicht kritisieren. Ne? Also jedenfalls nicht in diesem Sinn, wie man es landläufig verwendet. Ja,
sondern, genau, guter Punkt.
Sondern eben tatsächlich zu hinterfragen. Tiefer, worauf fußt denn das, was du jetzt gerade gesagt hast? Ne?
So ist es.
Und so weiter und so fort. Also das ist was anderes, als zu sagen, das, was du... Kann natürlich auch der Fall sein, gerade bei Leuten wie Bernd Höcke, ne? Aber... Das heißt nicht von vornherein zu sagen, das, was du redest, ist Quatsch, ne? In diesem Sinne kritisch zu sein, ne? Sondern einfach,
Ja, verstehe ich. Super, ist ein super Punkt. Und was machen wir damit, Sebastian?
Ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, dass, dass solche, ich nenne es jetzt einfach mal, Gegenformate ganz wichtig sind. Ja. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon öfter gesagt, es gibt auch junge Leute oder wesentlich oder jedenfalls wesentlich jüngere Leute als wir, die da inzwischen, finde ich, sehr sinnvolle Dinge machen, vor allen Dingen auch für ein jüngeres Publikum, gerade wenn es jetzt um die Einordnung von Rechten und Rechtsextremisten geht. Als Positivbeispiel ist so bestimmt auch nicht jedermanns Sache, ist aber auch für ein anderes Publikum geeignet, für eine andere Generation, finde ich tatsächlich markant. Und seinen Kumpel Vincent, die viel zusammen machen. Vincent war übrigens auch mit Ben eben, der war sozusagen der einer der Gegenspieler bei dieser Sendung im ARD oder ZDF, weiß ich eben nicht mehr. Sowas brauchen wir noch viel mehr. Da muss er mal, also ich bin da mal irgendwie einen halben Sonntag oder so in so ein Rabbit Hole gefallen. Der hat so ein Format, wo er Nazi-TikToks anguckt und die dann analysiert. Das macht er immer wieder. Und das ist wirklich, also was die Leute da verbreiten und was auf dieser Plattform abgeht, das ist, also ich bin nicht auf TikTok, ich habe davon keine Ahnung, ich glaube, ich will es auch gar nicht sein.
Das ist ein Ergebnis, ein Learning.
Und eben auch, die sind dann ja auch wirklich auf den Demos versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eben kritisch zu hinterfragen und verwickeln sie natürlich auch regelmäßig in Widersprüche. Davon brauchen wir eigentlich viel mehr Leute.
Das stimmt, gebe ich dir recht. Ich würde auch sagen, es ist genug Platz für Hotel Matzes.
Ja, auf jeden Fall.
Wir machen jetzt hier keine Werbung für Podcasts, aber wenn du jetzt angefangen hast, ich finde die Melanie Amann, die ist eine sehr, sehr gute Gesprächspartnerin, weil die durchaus, man merkt sozusagen eben so dieses Herausfordernde, aber sie kann ein Gespräch auch sich entwickeln lassen. Zumindest war das in dem Gespräch mit Benjamin Bernd der Fall. Das fand ich sehr, sehr gut. Man merkt, also die macht schon, aber da ist Positionierung dabei, aber eben nicht du bist scheiße und jetzt zeige ich dir mal, sondern versuchen eben durch ein Gespräch im Gesprächsgang herauszuarbeiten. Das finde ich gut und ich höre auch immer gern den Presseclub, weil der eben auch Apofika, Apokalypse und Filterkaffee, weil die eben auch immer verschiedene Punkte oder verschiedene Perspektiven einbringen. Da rege ich mich auch regelmäßig auf, was manche Leute sagen. Aber vielleicht ist es ja auch gut. Das wird wenig eingeordnet, aber an der Diskussion, vielleicht ist das auch was
Gutes. Das ist ein Unterschied.
Das ist so konfrontativ. An der Diskussion merkt man auch und kann sich selber dann verorten, schärfen und eben durch, wenn ich merke, ich reg mich auf, bin ich eben herausgefordert, nachzudenken oder dann eben herauszufinden, warum ich mich jetzt aufrege und warum das so ist. Ich glaube, das ist die Verantwortung von Medien allgemein, nicht nur von Journalisten, von Medien allgemein, sowas zu ermöglichen. Vielleicht könnte das doch ein guter. Jetzt haben wir noch ein paar Podcast-Tipps gegeben und Einblicke in das, was wir so hören. Und
die
schauen.
Geben wir alle in die Shownotes. Ne?
In die Shownotes, geben wir die.
Genau, jetzt haben wir jetzt, Andreas, damit sind
wo wir bei den Tipps sind.
Wo wir bei den Tipps sind, genau. Die Musiktipps, du darfst auch gleich wieder anfangen, wie immer, aber vorneweg diesmal sozusagen, wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Grüße gehen raus. Mein letzter Musiktipp zur letzten Folge, als es um offene Grenzen ging und ich noch mich hier gebrüstet habe, dass ich jetzt versuche, immer Songs zu finden, die irgendwie thematisch zur jeweiligen Podcast-Folge passen.
Bin ich auf deinen heutigen gespannt.
Der ist aber sowas von unverdächtig. Das ist doch gleich, dass die zugehörige Künstlerin Mia auch falsch abgebogen ist. Zwischenzeitlich mal und wir haben deswegen auch kurz überlegt, ob wir den Song wieder aus der Playlist nehmen. Also falsch abgebogen heißt offensichtlich Trump-Unterstützerin und auch aufgefallen mit diversen mindestens
Schwurblereien
und Fragwürdigkeiten. Wir haben uns auch überlegt, ob wir den Song wieder runternehmen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt einen Konsens haben. Ich hätte jetzt doch gesagt, dass wir ihn drauflassen, im Sinne der Trennung in dem Fall von Kunstwerk und Künstlerin, weil der Song selbst eigentlich eine eindeutige Aussage hat, aus einer anderen Zeit stammt, in der sie auch andere Positionen vertreten hat. Wenn du da jetzt einen starken Dissens verspürst, dann könnte ich es aber auch wieder löschen.
Nee, im Gegenteil, Sebastian. Ich würde ja sagen, wir sind unserer Verantwortung nachgekommen, haben eingeordnet, haben darauf hingewiesen und vertrauen auf die Fähigkeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Lied zu überspringen oder zu missachten oder den Weg zu gehen, den du empfiehlst, Künstler und Werk zu trennen oder vielleicht die historische Einordnung vorzunehmen, was auch immer. Also ich wäre da erstmal sehr liberal.
Ah, sehr, so kennen wir dich. Aber das
Playlist. Okay. Aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt. Ich meine, wo fängt es an? Wie weit geht es? Ich glaube, jetzt haben wir unserer Verantwortung Genüge getan.
Okay, sehr gut. Dann tue doch deiner Verantwortung des nächsten Tipps jetzt auch mal Genüge.
Okay, also wo fange ich an, Sebastian? Ich bin ja, wie gesagt, sehr gespannt auf deinen Musiktipp, wenn der sich mit dem aktuellen Thema immer beschäftigt.
Ich warte immer noch auf den Tag, wo wir denselben Tipp haben, aber gut.
Ja, genau. Jetzt pass auf, ich habe eigentlich dieses Jahr der Schnulzen- und Liebeslieder ausgerufen.
Stimmt.
Jetzt, ich bin so ein bisschen, heute möchte ich mal was anderes machen. Heute möchte ich mal Musik, die in die Beine geht und die aber auch irgendwie so einen Blick aufs Leben hat, den ich irgendwie ganz cool finde, glaube ich. Die Band heißt Les Barbeaux, eine französische Band, die im Bereich Weltmusik unterwegs sind. Also mediterran, südamerikanisch, mixen mit Balkan, Hip-Hop und ja, eine Menge Weltmusik. Eine ganz tolle Band, die 2023 ein Album veröffentlicht hat, On est vivant, Bordel. Und auf diesem Album ist das gleichnamige Lied, On est vivant, bordel, was man übersetzen kann mit Wir leben und es ist Chaos. Und ich finde, das ist irgendwie, so ist es vielleicht so ein bisschen. Es befürwortet oder nimmt es aber auch hin oder steht positiv, affirmativ dazu. Wenn ich das so recht verstehe, dann singt er eben auch, dass er irgendwann mal sagen wird, so, ja, klar, war es Chaos, aber hey, ist doch langweilig ohne. Kommt zu uns, on est vivant, bordel. Also bei uns lebt's, bei uns ist Chaos. Und das finde ich irgendwie einen schönen Blick aufs Leben. Die kommen übrigens im November nach Deutschland, spielen in Köln und in München. Und also für Hörende aus diesen Städten und noch ein paar andere Städte kann ich diese Band empfehlen. Les Barbeaux, on est vivant, bordel.
Ja, da muss ich gleich mal gucken, wann die denn nach Köln kommen. Aber das super Tipp, Andreas, werde ich mir anhören und vielleicht dann schon demnächst vom Konzert berichten.
Ja, vielleicht finden wir da auch gemeinsamen.
Ja, das wäre doch besser.
Ja. Was hast du? Schieß mal los.
Ich habe tatsächlich, also nachdem ich ja wochenlang deine Schnulzen übernommen habe oder die Funktion, die du hier übernehmen wolltest dieses Jahr, und das ja dann ja auch wieder so ein Stück weit aufgegeben habe, habe ich aber versucht, wieder einen Song zu finden, der dem heutigen Thema wenigstens abstrakt oder auf einer gewissen metaphorischen Ebene nahe kommt. Und habe mir heute für eine Band entschieden. Als ich mich dafür entschieden habe, habe ich mir gedacht, verdammt, die hätte auch eigentlich auch unter die Top 5 kommen müssen. Also wieder mal, es ist ein absoluter Klassiker aus dem Jahre 1977. Das Album heißt Animals und dann klingelt es bestimmt schon bei vielen von der Band Pink Floyd. Und den Song, den ich heute empfehlen möchte, ist von diesem Album. Er heißt Pigs, Three Different Ones. Und das Ganze ist ja ein Konzeptalbum, was sich ja mit den Themen Macht, Machtverhältnisse, Manipulation, vielleicht auch mediale Manipulation auseinandersetzt. Und insofern fand ich das auf der Ebene einen passenden Song von einer, also definitiv unverdächtigen Band diesmal. Ich gelobe Besserung.
Also. Sehr gut ausgehört. Also es ist nicht nur vom Titel her jetzt oder nicht in erster Linie oder gar nicht vom Titel her auf unser Thema bezogen, sondern von der Einbettung ins Album.
Genau, vom Inhalt her diesmal, ja. Genau.
Sehr gut. Ja, spannend. Pink Floyd immer hörenswert, finde ich gut. Haben wir, glaube ich, noch gar nichts drauf. Insofern freue ich mich da auch wieder mal reinzuhören auf deinen Tipp.
Wird schwierig. Gehört das in Rock oder schon in Avantgarde? Wissen wir nicht. Da müssen wir jetzt nochmal würfeln.
Du bist der Kurator, du darfst. Ja. Aber meins kommt in Weltmusik.
Ja, das habe ich. Hammer,
Weltmusik,
genau.
Ich, gell,
das,
oder?
Das haben wir.
Ja. Gut, das, super. Ja. Wunderbar. Gut, Sebastian, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, wie immer, dass wir auf einer Menge Social Media sind. Auf welchen findet ihr unserem Linktree? Also wir können es auch nochmal sagen, LinkedIn, Instagram,
Blue Sky,
X, weiß ich gar nicht, wie da der Status ist. Ja, guckt da mal rein und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Fragen, Rückmeldungen, Buhrufe oder Jubelrufe zu unserer heutigen oder zu irgendeiner anderen Sendung habt, schreibt uns gerne eine E-Mail, tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns wirklich über jede Art von Kontakt und könnt ihr uns ja mal wissen lassen, wie ihr in der Medienwelt uns, also die Dissenspflege, verorten würdet und ob wir das konfrontativ genug machen oder kritisch genug oder wie auch immer. Also lasst es uns wissen, info@dissenspflege.de.
Ja, da freuen wir uns drüber und dann, ja, hast du noch was, Andreas?
Also ich wäre fertig, ich würde Feierabend machen.
Ja. Ich auch. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, wie immer, zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
Ja, warte mal, jetzt komm, warte mal ganz kurz. Wo ist der Schlüssel von Eva und Frank? Brauchen die den jetzt? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wo der ist. Schau mal in der Schublade, wo die Schlüssel drin sind. Hä?
Sieht aus.
Okay, warte mal, Sebastian, hast du 2 Minuten?
Ja, klar.
Ja, okay, bin gleich wieder da.